Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer wieder, wenn ich einen sozusagen fachlichen Austausch zwischen Juristen und Ärzten miterleben kann. Die vergangenen zwei Tage wären für mich auch sehr interessant gewesen. Ich wäre sehr gerne zu Ihnen gekommen, weil das Thema Fehlermanagement, Schadensmanagement sind natürlich Themen, die in meiner beruflichen Tätigkeit immer wieder eine sehr große Rolle spielen. Ich wollte Sie da noch auf etwas hinweisen. Sie haben, denke ich, auch einen Hinweis bekommen zu dem Thema dieser Broschüre, wenn etwas schief geht. Das ist eine Broschüre, die von der Plattform Patientensicherheit schon vor einigen Jahren eigentlich erstellt wurde. Und ich bin immer wieder überrascht, wie schlecht auch die Informationsweitergabe im Gesundheitswesen läuft und wie sozusagen diese Hierarchien manchmal einiges auch abfangen. Jedenfalls, diese Broschüre ist aus meiner Sicht ein sehr guter Ratgeber mit verschiedensten Checklisten und auch praktischen Hinweisen, wie man auf der einen Seite rechtlich richtig und auf der anderen Seite auch kommunikativ richtig, wir haben ja gerade auch von Kommunikation jetzt gesprochen, kommunikativ richtig mit dem Patienten und mit den Angehörigen umgehen kann, wenn es eben wirklich einmal zu dem Thema eines medizinischen oder pflegerischen Behandlungsfehlers gekommen ist. Das, was ich aus dieser Broschüre eigentlich so zusammengefasst sagen will, es ist eigentlich ein Plädoyer, dass sich Personen des Gesundheitspersonals entschuldigen dürfen und entschuldigen sollen. Es ist auch ein Plädoyer für eine offene Fehlerkultur. Das ist oft ein Punkt, wo es kein Verständnis mehr von den Patienten gibt. Ich erlebe sehr viel Verständnis, wenn es wirklich einmal zu suboptimalen Behandlungsverläufen gekommen ist oder wenn in dieser komplexen Einheit Krankenhaus etwas schiefgegangen ist. Da gibt es von den Patienten und Angehörigen, denke ich, viel Verständnis dafür, aber wo es kein Verständnis mehr gibt, wo sozusagen das Fass zum Überlaufen kommt, das ist dann der Punkt, wenn die Patienten das Gefühl haben, dass sie ins Eck gestellt werden oder dass sie sozusagen für dumm verkauft werden. Das, was ich sozusagen mit Ihnen jetzt durchmachen will, ist das Thema der besachwaltete Patient und verzeihen Sie mir noch auch zu dem Thema Information, dass ich auch ein bisschen Eigenwerbung machen will, weil sehr vieles, was an Informationen im Gesundheitswesen versickert, kann man sich vielleicht relativ einfach, wenn man die richtige Quelle kennt, auch runterholen. Und die Quelle, die ich Ihnen jetzt anbieten will, ist die Website der Patientenanwaltschaft Niederösterreich. Es war ja richtig bemerkt, dass ich auch Sprecher der Patientenanwälte bin. Das heißt, diese Website ist jetzt nicht Niederösterreich-spezifisch aufgebaut, sondern es ist an und für sich ein Informationsmedium, das für Gesamtösterreich gilt. Und eben, das ist schon auch unser Ansatz, nicht nur für Patienten oder Angehörige, sondern vor allem auch für das Gesundheitspersonal eine sehr niedrigschwellige und, denke ich, auch verständliche Information. Da sehen Sie jetzt die Startseite und ich möchte da auf den unteren Teil hinweisen. Da gibt es die Möglichkeit, dass man sich einen Newsletter bestellt, natürlich kostenlos und ohne irgendwelche Verbindlichkeiten. Ich bin jetzt, wenn Sie da drauf gehen mit dem Zeiger auf diesen Newsletter, dann macht so ein Pop-up-Fenster auf und Sie können sich sozusagen sehr leicht mit einem E-Mail diesen Newsletter bestellen. Sie bekommen dann monatlich auch die Aussendungen, also wir haben fast jedes Monat einen Newsletter drauf, mit verschiedensten Punkten, wo wir halt meinen, dass sie für Patienten und auch für Gesundheitspersonal mit aktuellen Entwicklungen wichtig sind. Auf eines will ich Sie auch noch hinweisen, ich bin sozusagen ein Junkie, wenn es um neue elektronische Medien geht. Sie wissen ja eh, dass ich Elga und E-Medikation, dass ich mir da eigentlich sehr viel erwarte. Aber auch was so Apps oder Applikationen betrifft, denke ich, dass es wichtig ist, dass man hier mit seriösen Inhalten eigentlich auch vorgeht und das österreichische Gesundheitswesen sozusagen hier beliefert. Da haben Sie den dritten App, bei dem wir mitgearbeitet haben, der ist jetzt ganz frisch rausgekommen. Das ist ein App, der sich mit Familiengesundheit beschäftigt. Der App, der vorher drauf war, auch der hat sehr viel mit Patientensicherheit zu tun, war ein Impfmanager. Ich weiß nicht, wer von Ihnen einige Kinder hat. Ich habe 6 Kinder, also ich habe das vorher auch nachvollziehen können mit den Frustrationen, die man in der Erziehung hat. Nur ich habe gehofft, es lässt nach. Es lässt auch jetzt nach, aber wie wir hören, sind dann wieder neue Herausforderungen, die auf einen zukommen. Aber sozusagen dieser Impfmanager, jeder hat so einen Impfpass im Laufe seines Lebens oder auch mehrere, da kommen Blätter dazu, Blätter weg, keiner kennt sich mehr aus. Wenn man nicht wirklich sehr organisiert und sehr geordnet ist, dann ist das eine vollkommen ungeordnete Geschichte. Bei mir liegt irgendwann ein Ladl drinnen für 8 Personen in der Familie, also es ist eigentlich ein Wahnsinn. Und dieser Impfmanager sorgt dafür, wenn man es einmal einträgt, dass man sozusagen wirklich mit seinem Smartphone dann, wenn es notwendig ist, auch diesen aktuellen Impfstatus, den man hat, dass man den auch entsprechend dann weitergeben kann als Information. Und hinterlegt es auch der nationale Impfplan. Das heißt, ich bekomme dann per SMS auch die Aufforderung, wenn es wieder mal fähig sozusagen Zeit ist, dass ich meine Tetanus-Impfung, dass die sozusagen zeitlich notwendig ist oder auch nicht. Und den ersten App, der auch noch drauf ist, das war das, was Sie, glaube ich, auch gehört haben, zu diesem Handbuch für Patienten, das sich mit Patientensicherheit beschäftigt. Also auch da gibt es jetzt nicht nur die gedruckte Version, sondern da gibt es auch einen App, der sich damit mit diesem Thema beschäftigt. Der besachwaltete Patient, auch da finden Sie in der Website sehr viele Informationen. Da gibt es auch eine Suchfunktion, wo man sich das raussuchen kann. Wie es damals so war, dass das Gesetz in Österreich in Geltung getreten ist, das Sachwaltrechtsänderungsgesetz, haben verschiedene Experten darüber geschrieben. Also man kann da sehr viel auch nachlesen. Und eben auch das wurde ja bereits erwähnt, auch das Thema Patientenverfügung. Auf das werde ich heute nur ganz peripher eingehen. Das Thema Patientenverfügung ist natürlich auch eines, das beim besachwaltenden Patienten eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich möchte sozusagen mit einer These beginnen, die ich so unterschwellig oder auch sehr deutlich manchmal im Kontakt mit Gesundheitspersonal so mitkriege. Und die These lautet, und ich will sie natürlich zerstören, diese These, und die These lautet, man muss sich nur mit dem Sachwalter beschäftigen, wenn es einen besachwalteten Patienten gibt. Und ich kann sozusagen den Patienten eigentlich vollkommen links liegen lassen, weil es ist nur mehr das wichtig, was der Sachwalter von sich gibt oder welche Entscheidungen er auch trifft. Gewürzt dann auch noch mit dem Thema oder mit verschiedenen Begriffen. Ich glaube, dass sehr vieles an Missverständnissen auch zwischen Juristen oder in der Diskussion zwischen Juristen und zwischen Ärzten den Grund hat, weil über verschiedene Begriffe durchaus unterschiedlich mit unterschiedlichen Inhalten gesprochen oder gedacht wird. Und ich möchte aber vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass diese Begriffe etwas klarer werden. Das geht von Geschäftsfähigkeit, Willensbildungsfähigkeit, Einsicht, Urteilsfähigkeit bis zu anderen Begriffen, mit denen Sie sehr täglich wahrscheinlich arbeiten, dringliche Indikation, vitale Indikation, Akutbehandlung, Gefahr im Verzug und dann auch noch so als Basis Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Aufklärung und Einwilligung. Also ich denke, wenn wir uns einig darauf sind, dass wir vielleicht durchaus unterschiedliche Begriffe verwenden, aber dass wir das Gleiche darunter verstehen, dann wird sich sehr vieles wahrscheinlich aufklären und es wird sehr vieles eigentlich wegfallen, was sonst ein großes Missverständnis bedeutet. Nervenkostüm. Ich möchte Ihnen eigentlich mit dem Wichtigsten gleich am Anfang beginnen. Es kommt nicht am Schluss, sondern gleich am Anfang das Wichtigste, nämlich ein typischer Fall zum Thema Nervenkostüm. Und ich lese Ihnen das einfach vor. Sie werden das wahrscheinlich einiges, werden Sie aus Ihrer Erfahrung wiederfinden und werden da vielleicht auch schon Ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben. Ich lasse nichts weg und gebe auch nichts dazu. Es spricht eigentlich selbst für sich, was hier draufsteht. Gedächtnisprotokoll von einer größeren Abteilung in einer Schwerpunktkrankenanstalt. Also ein Patient kommt irgendwann im Jahre 2011 um ca. 13 Uhr zur stationären Aufnahme mit einer Diagnose, dass er sozusagen ein älterer Patient, dass an der Hüfte ein Bruch vorgefallen ist. Der Patient ist besachwaltert und es wird die für ihn zuständige Sachwalterin, die Frau R., verständigt, die in der Folge auch auf der Unfallabteilung sofort eintraf. Also so weit, so gut. Das ist ja noch eigentlich so gelaufen, wie es auch nicht immer läuft. Ihr wurde dann vom diensthabenden Oberarzt die dringende OP-Notwendigkeit, nämlich die Versorgung mit einer Dur-Kopfprothese, erklärt und dass die Alternative eine zumindest 6 Wochen dauernde Behandlung im Extensionsbett sei, die bei dem schlechten Allgemeinzustand des Patienten in der Folge möglicherweise zu dessen Tod aufgrund einer Pneumonie führen kann. Und es handelt sich hier um eben keine elektive, sondern um eine dringliche OP-Indikation. Die Frau R., also diese Sachwalterin, erklärt, dass sie keine Unterschrift leisten könne und verweist auf ihre Vorgesetzte, die Frau P. Also soweit ja auch noch richtig. Ich werde auch noch die Erklärung dazu nachgeben, warum das so ist. Jetzt kommt aber dann sozusagen diese ganzen Komplikationen.
Diese Frau P. teilt telefonisch mit, dass eben die Sachwalterin das OP-Einverständnis nur dann unterschreiben könne, wenn ein zweiter, unabhängiger, nicht auf der Unfallabteilung arbeitender Arzt die OP-Notwendigkeit bestätige. Sie wird dafür sorgen, also sie wird das übernehmen, dass sie diese Bestätigung vom Heimarzt einholt und dann das OP-Einverständnis unterschrieben werden könne. Am nächsten Tag um 9 Uhr ist die Sachwalterin noch immer nicht erschienen. Die zuständige Stationsärztin führt, wie sie schreibt, vielfache, leider nicht erfolgreiche Telefonate mit der Sachwalterin, der Vorgesetzten der Sachwalterin und sogar mit der entsprechenden Richterin vom Bezirksgericht sowieso. Am nächsten Tag wird jetzt der sozusagen das Gedächtnisprotokoll verfassende Oberarzt wiederum eingeschaltet, da der OP, also das OP-Team oder der OP-Manager von ihm eigentlich wissen will, wie es nun weitergeht. Er ruft daraufhin wieder diese Sachwalterin an, er ruft wieder die Vorgesetzte an, landet auf der Mobilbox. Nach circa 20 Minuten ruft ihn dann die Vorgesetzte zurück auf seine Frage, warum jetzt noch immer kein Sachwalter da sei oder warum diese Unterschrift da immer noch nicht da sei oder der Befund nicht da sei, antwortet sie, dass sie noch keine Bestätigung vom Heimarzt habe und dessen Vertretung ist jetzt auch nicht da und der Heimarzt sei übrigens auch krank und könne auch nicht mehr erreicht werden. Er führte noch einmal die dringliche Operationsnotwendigkeit vor Augen und fragt, ob sie nicht eine unabhängige Bestätigung von einem anderen niedergelassenen Arzt einholen könne. Sie antwortet, ja, das kann ich schon versuchen, das wird aber wahrscheinlich erst am nächsten Tag Erfolg haben. Diese Vorgesetzte der Sachwalterin gibt den Ball dann zurück und fragt den Oberarzt, ob er nicht selbst dann von einem anderen Arzt in dem Krankenhaus eine Bestätigung einholen könne. Der Oberarzt, sehr nett ja, und sehr serviceorientiert, sagt, ja, ich werde das versuchen und hat auch bei der diensthabenden Anästhesistin Erfolg, also die macht das wirklich. Das Ganze hat natürlich einige Zeit gedauert, denn bei einem Rückruf landet er wieder auf der Mobilbox von der Vorgesetzten der Sachwalterin. Sie ruft dann nach einer halben Stunde zurück und teilt ihm mit, dass die erforderlichen Unterschriften, die sind nun da und die Sachwalterin, die soll jetzt wirklich dringend zur Unterschrift kommen. Ein paar Minuten später ruft sie an, sie schafft das nicht innerhalb der nächsten Stunde, sondern er muss sich noch weiter gedulden. Außerdem sagt sie jetzt, und das ist eigentlich die Lösung aus dem ganzen Fall, und jetzt, das kommt erst jetzt sozusagen an die Oberfläche, bei Gefahr im Verzug müsse man nicht auf die Unterschrift des Sachwalters warten. Und der Oberarzt sagt da jetzt, sie hat anscheinend nicht verstanden, worum es medizinisch geht und hat ja noch einmal den Unterschied zwischen einer vitalen bzw. akut lebensbedrohlichen und einer dringlichen OP-Indikation bei länger liegenden immobilen Patienten in schlechtem Allgemeinzustand erklärt. Er meint in diesem Fall, liege eben eine vitale Situation vor und er besteht auf dem Erscheinen des Sachwalters. Als dieser dann 3-4 Stunden später noch immer nicht erschienen ist, hat er dann noch einmal versucht, mit der Vorgesetzten der Sachwalterin zu reden, beziehungsweise direkt mit der Sachwalterin zu reden. Auf die Frage, wo sie denn bleibe, sagt sie, na, sie hat die Sachwalterschaft zurückgelegt. Jetzt bleibt ihm nur über, er redet mit der Vorgesetzten, landet wieder auf der Mobilbox, es dauert wieder. Jedenfalls, das Ganze löst sich so auf, dass er dann auf sich nimmt, wie er meint, dass wirklich diese dringende OP-Indikation da ist und es wird dann letztendlich diese Operation durchgeführt. Ich denke, dass so ein Fall eigentlich in der Praxis sehr oft vorkommt, aber eigentlich nicht vorkommen sollte, weil es da offensichtlich um ein Missverständnis zwischen dem Durchführenden oder dem die Verantwortung habenden Oberarzt und der Sachwalterschaft gegangen ist. Denn der Punkt, und deswegen möchte ich den Fall gleich auflösen, wir werden es dann noch in näheren Folien anschauen, der Punkt ist eigentlich derjenige, dass es ein Missverständnis gibt zwischen den beiden, ist es wirklich ein Akutfall da, wo ich diese Unterschrift des Sachwalters und diese entsprechende Bescheinigung nicht brauche, oder ist dieser Akutfall nicht da? Und das möchte ich Ihnen dann noch anhand dieser Begriffsbestimmungen auch noch erklären. Aber ich denke, wenn man solche Fälle mehr hat, dann ist es kein Wunder, dass das Nervenkostüm da oder dort reißt und dass man das, was man sehr oft verlangt, dass nämlich Service und entsprechendes Kümmern um den Patienten da ist, dass das eigentlich nicht mehr möglich ist, wenn man einfach die Nerven wegschmeißt. Ich möchte beginnen mit einem Begriff, der eigentlich als Oberbegriff zu zwei anderen Begriffen gilt, nämlich zur Willensbildungsfähigkeit, der sich sozusagen einteilt in die Einsichtsfähigkeit und in die Urteilsfähigkeit. Das hat ein kognitives Element und ein volontatives Element. Beides muss, und deswegen ist das auch unterstrichen, beides muss vorhanden sein, dass man wirklich von Einsicht und Urteilsfähigkeit sprechen kann. Der wichtige Punkt dabei ist aber, und das wird in der Praxis sehr oft vermischt, dass die Einsichts- und Urteilsfähigkeit einen anderen Inhalt hat als die Geschäftsfähigkeit. Sehr oft spricht man davon, der Patient ist nicht mehr geschäftsfähig. Man müsste eigentlich auch noch fragen, in welchen Bereichen ist er nicht geschäftsfähig, weil es gibt Patienten, die haben zum Beispiel nur behördliche Angelegenheiten, wo sie nicht geschäftsfähig sind. Das heißt, das ist dann überhaupt eine ganz andere Frage, was die medizinischen Angelegenheiten betrifft. Aber jedenfalls wird man fragen müssen, zusätzlich zu dem Thema Geschäftsfähigkeit, ist in dem konkreten Fall und individuell diese Einsichtsfähigkeit gegeben, ja oder nein? Und wenn nämlich in einem konkreten Fall Einsichts- und Urteilsfähigkeit eines Patienten oder einer Patientin gegeben ist, dann ist sie alleine, und zwar ohne Sachwalter oder er alleine, ohne Sachwalter zuständig, diese entsprechende Zustimmungserklärung zu geben. Der oberste Gerichtshof hat sozusagen versucht, hier ein paar Erklärungen oder Definitionen zu geben, oder beziehungsweise auch das Gesetz, und die Geschäftsfähigkeit ist eben die Fähigkeit, sich selbst durch eigene Erklärungen zu berechtigen und zu verpflichten. Also es hat eher einen so wirtschaftlichen Hintergrund, auch diese Geschäftsfähigkeit, und sie richtet sich nach dem Alter und dem geistigen Zustand der betreffenden Person. Bei der Einsichts- und Urteilsfähigkeit, das ist eine sehr individuell zugeschnittene Sache, das ist die Fähigkeit, Wesen, Bedeutung und Tragweite seiner Entscheidung zu überblicken, einzuschätzen und sich demgemäß zu verhalten. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, na, das klingt sehr allgemein und sehr, sehr schwammig. Gibt es da vielleicht nähere Punkte, wie man das besser fassen kann? Sowas gibt es, das werde ich Ihnen dann im Folgenden gleich zeigen. Ich möchte Ihnen aber vorher noch zeigen, welche Konsequenzen das hat. Wenn nämlich die Willensfähigkeit, also die Einsichts- und Urteilsfähigkeit gegeben ist, hat der Patient die sogenannte Behandlungshoheit und Vernunfthoheit. Also klarerweise muss man ihn aufklären, man muss ihn informieren, das ist ja selbstverständlich. Aber jedenfalls ist dann diese Entscheidung auch zu akzeptieren. Ich sage in Klammer dazu, auch medizinisch unvernünftige Entscheidungen, die aus ihrem Kenntnisstand oder Erfahrungsstand oder aus ihrem Expertenwissen medizinisch unvernünftig sind, sind trotzdem gültig, weil der Patient eben diese Behandlungshoheit und die Vernunfthoheit hat. Das heißt, das ist in der Theorie zumindest relativ leicht. Wenn die Willensfähigkeit nicht gegeben ist, ist etwas, was in der Bevölkerung oft noch immer falsch gesehen wird, also bei den Gesundheitsberufen ja nicht mehr, aber in der Bevölkerung oft falsch gesehen wird, dass man meint, die Verwandten hätten aus ihrem Verwandtenstatus oder aus ihrer Angehörigeneigenschaft ohne dies die Möglichkeit, also der Ehegatte für die Ehegattin oder umgekehrt, hätten ohne dies die Möglichkeit, aufgrund ihrer Verbindungen, dass sie da diese Zustimmung geben können. Na, da kann man ganz locker und leicht sagen, nein, grundsätzlich nicht, bis auf eine kleine Ausnahme, auf die werde ich noch kommen, nämlich im Hinblick auf die Angehörigenvertretung. Also Status der Verwandten, Eltern-Kind-Verhältnis lasse ich jetzt einmal beiseite, sondern wir reden von volljährigen Personen. Status der Verwandten ist so, dass sie eigentlich Informationen vielleicht geben können und ähnliche Dinge geben können, aber nicht die Entscheidung für den Patienten treffen können. Zweite Unterteilung dann noch, Akutbehandlung und Nicht-Akutbehandlung. Hier ist es so, dass eben auch bei den Akutbehandlungen sehr oft die Meinung besteht, naja, das ist jetzt akut und da brauche ich jetzt überhaupt nichts anderes einbeziehen, und da möchte ich Sie einfach darauf hinweisen, dass es in den meisten Fällen wahrscheinlich schon richtig sein wird, aber dass es trotzdem so eine Art juristische Sekunde gibt, wo Sie auch anderes mitdenken müssen und in Ihre Überlegungen mit einbeziehen müssen. Also nicht gleich das, was hier an letzter Stelle steht, nämlich das objektive Wohl und in dubio pro vita als ersten Punkt zu nehmen haben, sondern da gehört vorher noch was anderes dazu. Nämlich auch bei der Akutbehandlung kann es ja durchaus sein, dass ein Patient, der schon länger im Krankenhaus ist, eine Patientenverfügung zum Bestandteil der Krankengeschichte gemacht hat. Das heißt, da kann ich dann sehr wohl, auch wenn es Akutbehandlung ist, auf das oder muss ich sehr wohl auf das Bezug nehmen, was in einer Patientenverfügung an medizinischen Maßnahmen vom Patienten abgelehnt wurde. Ich habe vielleicht auch die Möglichkeit gehabt, dass ich mit dem Vorsorgebevollmächtigten oder mit dem Sachwalter schon vorher, bevor dieser Zustand eingetreten ist, des Akutzustandes ein Gespräch geführt habe. Also auch da kann ich das einbeziehen. Und wenn es das alles nicht gibt, dann hätte ich trotzdem in einer juristischen Sekunde immer noch zu überlegen, wie schaut denn die subjektive Seite, diese Werteordnung des Patienten aus. Das umschreiben die Juristen so mit dem Thema mutmaßlicher Patientenwille. Jetzt ist es wahrscheinlich theoretisch auch wiederum sehr leicht, der mutmaßliche Patientenwille, weil wenn Sie den Patienten nicht kennen, wird es sehr schwierig sein zu wissen, wie sind denn seine Erfahrungen und wie ist denn seine Werteordnung. Aber es kann durchaus Situationen geben, wo Ihnen das bekannt ist, weil Sie entsprechende Informationen auch haben. Und letztendlich dann, wenn diese ganzen, zumindest in kurzer Zeit abgelaufene Checkliste durchgelaufen ist und Sie haben da jetzt keine besonderen Informationen da herausbekommen, letztendlich landen Sie dann natürlich beim objektiven Wohl und bei dem in dubio pro vita. Wenn es um keine Akutbehandlung geht, dann haben Sie eben das Thema so abzuarbeiten, wie Sie es wahrscheinlich eh kennen, nämlich Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, auch wieder der mutmaßliche Patientenwille und letztendlich Sachwalter bzw. auch in bestimmten Fällen das Pflegschaftsgericht. Wenn Sie jetzt fragen, was sind denn im Hinblick auf diese Einsichts- und Urteilsfähigkeit Anhaltspunkte, die man verwenden kann? Ich habe da eine Art Checkliste von Dr. Halmich gefunden in den Rechtsgrundlagen der Notfallmedizin und er hat versucht, da ein paar Punkte herauszuarbeiten. Also das geht von Tatsachen und Kausalverläufen, Fähigkeit der Bewertung, Fähigkeit zur einsichtsgemäßen Selbstbestimmung. Ich denke, wenn man da oder dort auch so diese Checkliste verwendet, wenn es schwierige Fälle gibt, dann wird man auch bei einer nachprüfenden Kontrolle auf einer guten Seite sein und wird sagen können, ich habe mich ja sehr intensiv damit beschäftigt und habe das sozusagen abgearbeitet. Also man kann jetzt keine Kochrezepte geben, ich weiß, dass das oft verlangt wird, aber man kann mit solchen Anhaltspunkten, glaube ich, sehr gut das Thema eingrenzen und kann versuchen, hier gute Antworten darauf zu finden. Akutbehandlung, vitale Behandlung, dringliche Behandlung oder was immer, ich denke, das ist ein großer Teil, wo es immer wieder viele Missverständnisse gibt zwischen Gesundheitspersonal und auch den Sachwaltern. Man braucht sich eigentlich nur das Gesetz anschauen, dann findet man eigentlich die entsprechenden Antworten auf viele Fragen. Nämlich im Gesetz ist dieses Thema Akutbehandlung so abgehandelt, dass es einerseits darum geht, dass der vorhandene Aufschub das Leben, das ist sozusagen das, was Sie unter vitaler Indikation kennen, das Leben der behinderten Person gefährden würde oder mit der Gefahr einer schweren Schädigung der Gesundheit verbunden wäre. Und wenn Sie jetzt noch einmal zurückdenken an den Fall, den ich Ihnen vorher vorgelesen habe, ich glaube, die ganzen, das Hin und Her und das Telefonieren und das Schieben aufeinander im Hinblick auf diese Einwilligung wäre gerade bei diesem Fall nicht notwendig gewesen, weil man hätte es eigentlich unter den zweiten Punkt subsumieren können, nämlich Gefahr einer schweren Schädigung der Gesundheit. Also Pneumonie, Lungenentzündung ist sicher etwas, was hier drunter fällt, speziell bei einem älteren Patienten und da hätte man eigentlich aus unserer Sicht, und so war auch unsere Antwort dann auf diesen Fall, hätte man aus unserer Sicht eigentlich mit diesem Fall so relativ kurz umgehen können, indem man nämlich da dann über diesen zweiten Punkt zu einer Akutbehandlung kommt. Wiederum Versuch, Ihnen im Rahmen einer Grafik sowas näher zu bringen. Wann ist denn die Sachwalterschaft überhaupt schlagend oder wann gibt es so Punkte, dass ich überhaupt dran denken muss? Einsichts- und Urteilsfähigkeit, wenn die gegeben ist, ja, dann ist der Patient derjenige, der alleine entscheidet. Vielleicht noch ein Punkt, wenn Sie mich fragen, Einsichts- und Urteilsfähigkeit, wer ist denn derjenige, der hier auch die entsprechende Einschätzung durchführt, dann können es nicht Juristen sein. Ja? Also die Diagnose über den Geisteszustand eines Patienten oder einer Patientin kann keine juristische Bewertung sein, sondern bleibt natürlich eine medizinische Bewertung und ist natürlich eine Entscheidung, die Sie auch treffen müssen. Ich habe auch überhaupt keine Bedenken, dass das in irgendeiner Form falsch sein könnte, wenn Sie da eine entsprechend gute oder auch kurze und knackige Begründung in der Dokumentation dafür finden, dass Sie in einem bestimmten Zeitpunkt davon ausgehen, dass diese Einsichts- und Urteilsfähigkeit gegeben ist. Wer soll dann im Nachhinein sagen, dass es zu diesem Zeitpunkt auch anders gewesen ist? Also da haben Sie eigentlich mit einer Dokumentation die gute Möglichkeit, dass Sie hier auf einem sehr hohen Beweiswert auch diese Einsichts- und Urteilsfähigkeit abchecken können. Wenn das nicht vorliegt, die Einsichts- und Urteilsfähigkeit, und es ist die Behandlung eine sogenannte schwere Behandlung, dann ist es so, dass der Sachwalter zu entscheiden hat und auch das ist das Neue gewesen im Jahr 2006, und auch dieses ärztliche Attest zu bringen hat. Wenn es keine schwere Behandlung ist, das ist dann der linke Fall, dann ist es so, dass der Sachwalter alleine entscheiden kann. Alles natürlich immer unter dem Punkt, dass es überhaupt in die Zuständigkeit des Sachwalters fällt. Denn es gibt Sachwalter, die nur für behördliche Angelegenheiten eben namhaft gemacht sind und zuständig gemacht sind. Was ist dieses ärztliche Zeugnis, das jetzt einige Male aufgetreten ist? Wann braucht man das? Eben bei den schwerwiegenden Eingriffen und bei den einsichts- und urteilsunfähigen Personen, bei besachwalten Personen, sowie Thema Kinder lassen wir heute weg, sowie bei Kindern, wenn es eben andere Personen als die Eltern mit der Obsorge betraut sind. Mit welchem Inhalt? Bestätigung, dass die Person nicht einsichts- und urteilsfähig ist, also das ist diese Diagnose des Geisteszustandes, und die Bestätigung, dass die medizinische Behandlung zum Wohl auch dieser Person erforderlich ist. Von wem? Ein vom behandelnden Arzt unabhängiger Arzt. Diese Unabhängigkeit wollte man eben deswegen von der Organisation ein bisschen trennen, um da jetzt nicht von vornherein eine schlechte Optik entstehen zu lassen und dass man sozusagen eine unabhängige Zweitmeinung auch noch von einem anderen Arzt bekommt. Der Notfall ist eben dann, wenn diese Einwilligung des Patienten nicht eingeholt werden kann, weil diese Verzögerung, wie wir gesagt haben, eine Gefahr für das Leben oder, und das glaube ich, könnte man in der Praxis noch viel mehr ausbauen, eine schwere Schädigung der Gesundheit erwarten lässt, und dann sind sozusagen diese Gefahr im Verzugssituationen da, die auch ohne Zustimmung durchgeführt werden müssen und natürlich auch durchgeführt werden sollen. Zuletzt möchte ich Ihnen noch drei Folien zeigen oder drei Tabellen zeigen, wo man sozusagen kurz und knackig mit einer bestimmten Ausgangslage auch erkennen kann, wie die Behandlung ist und wer dann darüber entscheidet. Ich möchte mit der ersten Folie beginnen, der einsichts- und urteilsfähige Patient, sowohl bei einfachen und schweren Behandlungen eher alleine und sonst niemand, der einsichts- und urteilsfähige Patient mit Sachwalter, auch wieder bei einfachen und schweren Behandlungen nur der Patient selbst, der nicht einsichts- und urteilsfähige Patient mit Sachwalter, bei den einfachen Behandlungen der Sachwalter und bei den schweren Behandlungen, das war dieses Thema der Second Opinion, bei den schweren Behandlungen mit einem ärztlichen Zeugnis. Der nicht einsichts- und urteilsfähige Patient mit Vorsorgevollmacht in Gesundheitsangelegenheiten, also auch das ist möglich, neben der Patientenverfügung, bei einfachen und schweren Behandlungen eben der Vorsorgebevollmächtigte. Nicht einsichts- und urteilsfähiger Patient mit verbindlicher Patientenverfügung, sowohl einfache und schwere Behandlungen der Patient. Schwieriger ist natürlich die Sache, wenn ein nicht einsichts- und urteilsfähiger Patient mit einer beachtlichen Patientenverfügung da ist. Da kann man aus der Praxis anregen, dass man nur eine Sachwalterbestellung auch vom Gericht durchführen lässt. Wenn es allerdings eine beachtliche Patientenverfügung ist, die schon sehr stark in Richtung einer verbindlichen Patientenverfügung geht, dann kann man durchaus mit diesem Begriff qualifiziert beachtliche Patientenverfügung auch den Patienten alleine entscheiden lassen. Und der nicht einsichts- und urteilsfähige Patient mit einem vertretungsbefugten Angehörigen, das ist sozusagen das, wo nur bei einer einfachen Behandlung auch dieser vertretungsbefugte Angehörige entscheiden kann. Ja, ein letzter Satz noch zu dem Thema, welche Möglichkeiten gibt es sonst noch? Diese Angehörigenvertretung ist eingeführt worden, aber eben nur bei den leichten Behandlungen, und die Vorsorgevollmacht ist in bestimmten Bereichen auch etwas, was noch in der Praxis nicht sehr oft, denke ich, vorkommt, was aber schwierige Situationen lösen könnte, wenn es rechtzeitig Ihnen auch vorliegt. Letzter Satz noch zu dem Thema Vorsorgevollmacht, Beziehung zur Patientenverfügung. Der Unterschied ist eigentlich derjenige, dass bei der Patientenverfügung der Patient oder die Patientin selbst noch entscheidet, wie in bestimmten zukünftigen Situationen vorzugehen ist, nämlich vor allem im Hinblick auf eine Ablehnung einer medizinischen Behandlung. Und bei der Vorsorgevollmacht wird ein Vertreter bestellt, ohne dass man jetzt eigentlich sehr genau wissen kann, wie die zukünftige Situation ist. Es ist also beides in bestimmten Situationen das Mittel der Wahl, und man kann eigentlich nicht sagen, das eine ist gut oder das andere ist schlecht, sondern je nach Situation kann eine Patientenverfügung das Richtige sein, als auch eine Vorsorgevollmacht. Damit möchte ich schließen. Ich habe aber noch, glaube ich, 20 Folien im Hintergrund, die ich Ihnen auch noch da lasse. Das kann man dann im natürlich noch nachlesen. Ich möchte aber eigentlich jetzt noch in eine Diskussion mit Ihnen gehen und möchte vielleicht auch noch die Gelegenheit geben, dass Sie einige Fragen stellen können. Dankeschön.